wir daheim haben ein Hochbett. Und ich glaube, manche von euch haben auch ein Hochbett daheim. Und zumindest bei der Familie Weiß was ist. Und bei den Stadtsingers, die haben einen Gemüsegarten oder ein Gemüsebeet. Und wie es bei uns heute oder heuer war, haben wir Tomaten angesetzt gehabt, wir haben Salat angesetzt gehabt, wir haben Gurken angesetzt gehabt, wir haben Zucchini angesetzt gehabt, Kohlrabi, Schnittlauch, Erbsen, Petersilie, Karotten, Radieschen, alles ist gewachsen. Manche Sachen sind wunderbar geworden, manche sind eher bescheiden geworden, weil es so viel geregnet hat. Aber was mit dem ganzen Gemüse auch mitgewachsen ist, ist das Unkraut. Und wir haben jetzt schon gehört, am 5. Oktober feiern wir Erntedank. Und ich habe schon oft einen Erntedank gefeiert da herin in der Gemeinde. Auf dem Gabentisch hat man eben nur Gemüse, Früchte oder Produkte, was aus dem entstanden ist, gesehen. Aber noch nie. Obwohl das so super wächst. Es wächst prächtig, es wächst mit dem Ganzen. Das Unkraut, ja. Und ich vergleiche jetzt einmal unser Leben mit so einem Hochbeet oder mit so einem Gemüsegarten. Und Gott hat auch in unser Leben, oder hat unser Leben mit einer guten Erde ausgestattet, damit etwas Gutes daraus entsteht, wachsen kann. Früchte, Gemüse, an denen die Welt sich erfreuen kann. Wie zum Beispiel Hilfsbereitschaft. Oder Liebe untereinander, Freundlichkeit, Unterstützung, Zeit, Gaben zur Ehre Gottes und so weiter und so weiter. Die ganze Sache kann man weiterhin noch ausbauen. Aber leider wächst eben all diesen schönen Dingen auch in unserem Lebensbeet, so nenne ich es jetzt einmal, auch Dinge mit, die was nicht mitwachsen sollten. Und was auch unter Christen vorkommt, wie Ehebruch zum Beispiel, Lügen, Drogen, Alkohol, ausschweifendes Leben und. Das kann man auch ausbauen. Auch unter Christen. Doch wie kann das sein? Es gibt wohl auch im Lebensgarten von uns Christen tief in der Erde noch etwas anderes. Es sind dort ein paar Wurzeln, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht sieht, aber wie eben so ein fieses Unkraut wächst es auch raus. Das, was man einfach auch gar nicht richtig wegbekommt. Vielleicht auch ein ganzes Leben lang nicht. Es bahnt sich seinen Weg durch die Erde an die Oberflächen und wächst immer wieder und immer wieder kommt es zum Vorschein. Doch was treibt uns eigentlich immer wieder zu solchen sündigen Taten, von denen was ich jetzt erst geredet habe? Warum können wir nicht endgültig auf unser Leben verbannen? Und davon sind 7 Dinge, haben sich da damals einige Christen damit befasst, haben sie einfach außerkristallisiert. Wenn man hört, die 7 Todsünden, dann denkt man über gleich ans Katholische. Aber ich weiß auch nicht, ob der Begriff heute noch passend ist. Aber vielleicht nenne ich jetzt die Sünde besser die Wurzelsünden oder die Grundsünden, die da sind, Habsucht und Neid, Unkeuschheit und Maßlosigkeit, Stolz, Zorn und Trägheit. 7 Sünden, 7 Dinge, die so gefährlich sind, dass sie, wenn man nichts dagegen tut, sogar unseren Glauben kaputt machen können, andere Menschen kaputt machen können, uns von Gott wegtreiben können und das zur Folge haben kann, dass wir von Gott getrennt sind, den ewigen Tod haben. Darum sind sie vielleicht Todsünden genannt worden. Und auf eine dieser Wurzelsünden oder dieser Grundsünden, von der, was ich heute reden will, manche haben es eh schon gelesen, auf die hat mir die hergezeigt in meinem Leben. Die gibt es schon lang. Und die begleitet mich eigentlich auch schon irgendwo ein ganzes Leben lang. Das hat mich öfters gefragt, ob ich schon ein Thema für die Predigt habe, ob ich schon weiß, was ich predigt. Ich habe gesagt, nein. Aber eigentlich habe ich es gewusst, ich soll über das predigen. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Aber der Herr hat mir es immer wieder ans Herz gelegt und immer wieder durch Situationen zu mir geredet, bis dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann muss ich dieses Thema einfach aufgreifen und einfach darüber reden. Und dieses Thema ist leider ein grausiges Thema. Ist ein hässliches Thema, denn es geht, wie ihr es ja schon gelesen habt, um den Neid. Neid oder Missgunst, man kann es Eifersucht nennen, aber der Neid an sich. Und dieser Neid ist aktueller denn je. Und je mehr, dass wir jetzt darüber nachdenken und je mehr, dass wir dann in der Bibel darüber lesen, desto mehr findet man in unserer Welt, in unserem Leben vielleicht. Und in meinem Leben spielt das eine große Rolle oder hat das eine große Rolle gespielt. Eine ganze Industrie lebt von dem. Die ganze Weltindustrie lebt zum Teil von Neid. Man kennt die Slogans. Geiz ist geil. Neidig sein, dass man nichts ausgeben will. Sparen. Geizen. viele können sich an die Werbung nur erinnern, mein Haus, mein Auto, mein Boot oder irgendwie so geht das. Dann ist der nächste gekommen, mein Haus, nur größeres Boot und nur größeres Auto. Schönheitsindustrie boomt, die lassen sich alle umoperieren, weil sie einfach wollen, dass sie so ausschauen, dass sie schön ausschauen wollen. Weil sie neidig sind auf den größeren Busen, auf die größeren Lippen oder weiß ich nicht, auf was ist, auf die schönen Nosen oder auf die kleinen Nosen, egal. Und da kann ich jetzt weiterhin und weiterhin und wir werden viele Sachen finden. Und das ist gegenwärtiger denn je. Und auch in der Bibel war das immer schon von Anfang Tatsache, dieser Neid. Jetzt helfen wir mal alle zusammen und tragen ein paar Ereignisse in der Bibel zu, wo Neid eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Kain und Abel, was ist da passiert? Der Kain war neidisch auf dem Abel, weil Gott sein Opfer angenommen hat. Richtig, was fällt uns da neu? Ein Klassiker, danke. Josef, seine Brüder waren neidig auf dem Josef. Josef ist zwar bevorzugt worden von seinem Vater. Und man kann auch Neid provozieren, man kann auch Neid schüren, aber um das geht es halt nicht. Sondern Fakt ist, dass die Brüder neidig auf dem Josef waren. Und dann wollten sie ihn eigentlich umbringen und dann haben sie ihn doch verkauft. Und der Herr hat es zwar eben wieder zum Guten gewendet. Was fällt uns sonst noch ein? Bitte? Genau, der verlorene Sohn. Der Sohn ist wieder zurückgekommen, hat das ganze Geld verprasst, hat nichts mehr gehabt. Für ihn ist ein Fest gegeben worden und der ältere Sohn war neidisch auf ihn. Der wollte gar nicht hingehen auf das Fest. Richtig. Saul und David, was war da? Genau. Und angefangen hat es, weil die Frauen ein Lied gesungen haben, weil Saul hat 1000 Feinde erschlagen und David hat 10.000 erschlagen. Und das, da ist er so narrisch mit der Saul und dann ist das alles angegangen, die Verfolgung mit David. Was fällt uns sonst noch? Richtig, Junge. Die Pharisäer waren voller Neid und Hass auf Jesus. Weil das Volk ihm zugehört hat, weil er sich Wunder da hat, weil er mit Liebe begegnet ist, weil sie ihm nachgerannt sind. Und vor mir hat sich keiner mehr um die Pharisäer gerannt. Was wollen uns sonst nicht? Das ist interessant, genau die Sachen, was Jesus gesagt hat, genau das hat mir als erstes eingefallen. Man weiß ja eigentlich eh, manche Sachen. Was war die erste neidische Folge? Adam und Eva. Die waren neidisch auf Gott, sie wollten so sein wie Gott. Die wollten die Erkenntnis haben wie Gott. So hat es auch die Schlange nachher gekriegt. Oder David hat sicher eine wunderschöne Frau beim Bond zugeschaut. Aber das hat so weit geführt, dass er den Ehemann von dieser Frau umbringen hat lassen. Angefangen hat, weil er was gesehen hat, was er haben wollte. Und alle Beispiele, es gibt sicher noch viel, viel mehr, was wir jetzt gerade geredet haben, haben alles eins gemeinsam. Und zwar, dass Neid immer Folgen hat. Neid hat Folgen. Neid hat Folgen. Und wenn Neid Folgen hat, und in fast allen Geschichten, was wir jetzt aufgezählt haben, hat es immer den Tod eines Menschen oder eines Unschuldigen als zur Folge gehabt. Nicht bei allen, aber bei sehr vielen. Und sollten wir doch darüber nachdenken und uns darüber klar sein und uns bewusst machen, dass Neid auch, wenn wir neidig sind, auch für uns Folgen haben kann. Und auch nicht nur für uns, sondern auch für andere. Neid hat Folgen. Und das ist das Thema, das was ich heute Morgen anschneiden möchte, einfach darauf einmal aufmerksam machen. Ich habe in den letzten Jahren gefragt, ob sie schon mal eine Predigt über Neid gehört hat. Und Tastri hat gesagt, nein, sie kommt sich nicht daran erinnern. Und ich, wie ich nachgedacht habe, für mich, ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht richtig erinnern können, dass wer über Neid predigt hat. Aber ich denke, wir sollten uns bewusst sein, dass es Neid gibt und dass Neid immer, dass Neid Missgunst immer Folgen hat. Und da schauen wir uns jetzt besonders eine besondere Stelle an in der Bibel. Die haben wir noch nicht aufgezeigt. Aber bevor wir den Text in der Bibel lesen, will ich jetzt einfach mal sagen, wir alle haben nicht von neidischen oder missgünstigen Gedanken verschont, oder? Am Arbeitsplatz, in der Schule, man schaut zum Nachbarn um, sogar zu Hause in der eigenen Familie, gerade unter Geschwistern kann das passieren oder passiert. Und auch in der Gemeinde am Sonntag in der Früh kann das der Fall sein. Und da wird auf einmal ein Kollege, mit dem ich mich bis dato sehr gut verstanden habe, befördert, obwohl ich eigentlich geglaubt habe, dass mir das genauso zugestanden war. Oder wo ich geglaubt habe, da konnte ich auch dran gewesen sein. Markus, wie habe ich reagiert, wie du Lehrlingsausbilder warst? Ich weiß so ganz genau. Ha? Ich habe den ganzen Tag nichts mehr mit ihm geredet, weil ich angefressen war. Ja?
Gut, dass wir wissen.
Ich habe es auch vergessen, aber das ist mir da eingefallen. Weil ich mir überlegt habe, okay, was kommt da dazu passen, Beispiel? ich weiß nicht warum, also ich könnte es halt auch nicht mehr sagen, aber wahrscheinlich, weil ich neidisch war, weil er was hat, was ich nicht habe. Oder er weiß, kommen wir nachher noch drauf, auf das, warum. Oder es kann auch sein, was auch in der Schule vielleicht gefallen ist, der hat doch nicht so gute Noten verdient, oder der hat dieselbe Noten wie gekriegt, ob ich viel besser bin. Oder wie oft artet Neid aus, wenn ein Testament vorgelesen wird und in der Familie, wie es dann zugehört wird. Oder am Sonntagmorgen, wenn auf einmal einer ein neues Auto hat oder ein schönes Gewand oder wie auch immer. Man lacht darüber. Am 13. Oktober besucht uns Matthias Schreiber, das ist der Leiter von Frontiers Deutschland. Der besucht uns da und macht einen Missionsbericht. Und er war schon ein paar Mal da. Und einmal war er da, da hat er erzählt, da ist er angeredet worden in einer Gemeinde, wo er gesprochen hat. Er hat einen Anzughosen angehabt oder er hat einen ganzen Anzug angehabt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und das war die Marken Hugo Boss. Und da hat ihn einer angestrudelt oder angeredet, hey, haben euch Prediger auch schon so teure Marken an oder was? Er hat sich geärgert darüber, weil er hat das auf einem Flohmarkt in Albanien gekauft. Aber nur weil er auf der Hosen Hugo Boss umgestanden ist, hat sich einer in der Gemeinde nicht vergund, dass ein Pastor auch so eine Markenkleidung tragen kann. Das ist Realität. Das ist passiert. Und da auch wieder, Neid hat Folgen. Neid hat Folgen, es hat Auswirkungen. Ich war sauer auf Markus eine Woche lang, einen Tag lang. Und manchmal so auch, wenn er hat nicht mehr schichteln müssen, wenn es später schäber ist, um drei heimgegangen und ich bin in der Sportschicht bin, da habe ich erst eine Stunde gearbeitet, hat, wie er heimgegangen ist. Hat mich angefeuert bei 35 Grad. Und hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich neidisch. Man lacht darüber, aber wir werden jetzt dann jetzt was lesen und da werden sich mancher andere vielleicht wiederfinden. Und dann sieht man, wie sowas zustande kommt. Wir lesen oder wir schlagen auf. Daniel Kapitel 6, die Verse 1 bis 17 lese ich da jetzt vor. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt's: Und Darius der Meder übernahm die Königsherrschaft, als er 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen oder Statthalter einzusetzen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie drei Minister zu setzen, von denen einer Daniel war, denen jene Satrapen Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war, und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden war. Da sagten diese Männer: Wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir im Gesetz seines Gottes etwas gegen ihn finden. Daraufhin stürzten diese Minister und Satrapen zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig. Alle Minister des Königreichs, die Statthalter und die Satrapen, die Staatsräte und Verwalter haben sich beraten, dass der König eine Verordnung erlassen und ein Verbot bestätigen solle, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass ein Schriftstück ausfertigen, das nicht geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Daraufhin ließ der König Darius das Schriftstück und das Verbot ausfertigen. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da stürzten jene Männer herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Darauf näherten sie sich dem König und sprachen vor ihm dies bezüglich des königlichen Verbotes: Hast du nicht ein Verbot ausfertigen lassen, dass jemand, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet oder außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das Wort ist unumstößlich nach dem Gesetz der Meder und Perser, was unaufhebbar ist. Darauf antworteten sie und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, schenkt weder dir, o König, noch dem Verbot, das du ausfertigen lassen, Beachtung, sondern er betet dreimal am Tag. Da missfiel es dem König
als er die Sache hörte, sehr und er sann darauf, Daniel zu retten und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da stürzten diese Männer zum König und sagten zum König: Wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, wonach kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlassen hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König und man brachte Daniel herbei und warf ihn in die Löwengrube.
Eine Geschichte, die was viele von euch kennen.
Wenn man die Geschichte vom Daniel, Staatsmann, Staatsdiener, liest, dann klingt es an vielen Stellen wie eine Erfolgsgeschichte, eine Karriere. Und es ist nur einmal einfach so, und es ist einfach eine unumstößliche Tatsache, dass Menschen, die Erfolg haben, zugleich auch Neider haben, wie es eben auch bei Daniel der Fall war. Und nun die Frage, bin ich da auch dabei bei diesen Neider? Dann ist auch nur die erste Feststellung, der was wir jetzt als erstes nachgegangen oder schon darüber geredet haben, Erfolg hat Neider. Ich lese nun mal die Verse 4 und 5 vor. Da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen. Da suchten die Minister und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden. Aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Daniel hat sich als klüger erwiesen, er war begabter als seine Kollegen und dadurch hatte er sozusagen bei seinem Chef ein Stein im Brett. Und er sollte sogar deswegen befördert werden. Und dies hat die anderen, es waren drei Minister, haben wir gelesen, einer davon war Daniel, dann hat es nur zwei gegeben. Die anderen waren wieder vor der Hierarchie her und denen. Das waren die 120 Statthalter und dann ist es wieder runtergegangen. Und die anderen sind neidisch auf ihren Wurm, auf die anstehende Beförderung. Und sein Erfolg also, oder den Segen, was er auch gehabt hat, hat also Neider auf die Bühne geworfen. Und diese Tatsache hat jetzt zwei Seiten. Die eine ist die, dass wir auch neidisch werden können auf den Erfolg oder auf die Lebensumstände anderer, die was offensichtlich besser geht oder die was mehr haben. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass die Leute auf uns neidisch werden können, wenn es uns gut geht oder wenn wir mehr haben, als wir vielleicht andere. Und da fängt jetzt der Kass zum Stingen an. Der Neid fängt beim Vergleichen an. Und der Neid führt dann in die Unzufriedenheit. Und das ist dann auch das Erste, was mit mir passiert, wenn ich neidisch werde. Oder wenn wir neidisch werden. Ich werde unzufrieden über meine eigene Person, beziehungsweise Situation, meinen Lebensumstand, weil ich mich mit anderen vergleiche. Schlagen wir mal Matthäus 20 auf, das Gleichnis von dem, was der Herr Jesus gesagt hat. Wir werden nicht alles lesen. Karl, du hast eine Luther-Übersetzung, gell? Kannst du dann Matthäus 20, den Vers 15 dann lesen, wenn ich das sage, bitte? Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da hat es einen Hausherrn gegeben, der hat einen Weinberg gehabt und der hat Arbeiter gebraucht. Und er hat sich für den Tag, wo die Arbeit war, Tagelöhner besorgt. Die ersten hat er eingeladen zur Arbeit und hat mit ihnen einen Lohn ausgemacht. Das war ordinar. Die haben in der Früh zum Arbeiten angefangen. Dann hat er sich wieder auf die Suche gemacht nach Tagelöhnern und ein paar Stunden später hat er die nächsten eingestellt und denen hat er wieder dasselbe Geld gegeben, wie er den ersten gegeben hat. Und so ist das drei, vier Mal so dahingegangen, bis dass er zum Schluss eine Stunde vor Feierabend sich auch noch Tagelöhner geholt hat und hat einer mit einer auch denselben Preis ausgemacht, eben den ordinar. Die Arbeit war getan und dann war Zahltag. Also dann war die Stunde der Auszahlung, die Leute sind angestanden und haben auf einer Geld gewartet. Und dann hat der eine, der was eine Stunde gearbeitet hat, einen Dinar gekriegt und einer, der was 12 Stunden gearbeitet hat, hat auch einen Dinar gekriegt. Und dann lesen wir, wie die was den ganzen Tag gearbeitet haben, sich beschwert haben. Weil sie nicht einen Dinar gekriegt haben. Sie waren den ganzen Tag in der Hitze, sie haben den ganzen Tag gebugelt und haben viel mehr gearbeitet, aber kriegen trotzdem nicht mehr als wie die einen, der was nicht eine Stunde gearbeitet hat. Und dann, in der Luther-Übersetzung steht es ganz interessant. Und Karl, lest einmal vor, Vers 15.
Oder es ist mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will. Ist dein Auge neidisch, will ich so gütig bin.
Genau. Ist dein Auge neidisch? Für den Tagelöhner, der was in der Früh zum Arbeiten angefangen hat, mit dem war das ausgemacht, ordinar ist okay, für ihn war das in Ordnung, das kriegt er. Und er ist erst dann unzufrieden geworden, wie er angeschaut hat, hey, der andere kriegt er genauso viel. Er hat auf einmal zum Vergleichen angefangen. Er hat eine Gleichung aufgestellt. 12 Stunden Arbeiten ist gleich ordinar und der andere hat 1 Stunde Arbeiten ist auch gleich ordinar. Bin ich eigentlich der Geschnupfte? Und dann ist er angefangen, dass sie unzufrieden werden.